Du klingst irgendwie nicht so motiviert.
Ja, ich bin heute nicht in Bestform, aber das passt dann ja, weil wir beim letzten Mal genau andersrum funktioniert haben. Das heißt, heute darfst du mal glühen und glänzen und
Okay,
brennen.
ich gebe mein Bestes.
Marco und Melvin für euch wieder zurück.
Wann ist es Liebe?
Welche Ereignisse in deinem Leben haben dich freier gemacht?
Marco, jetzt beruhig dich mal mehrfach, weil wenn ich mit dem Mikrofon spreche, dann hört es mich trotzdem so wie ein Blinder, der sein Gehör trainiert hat.
Was ein Vergleich.
Logos, das unheilbare Gesprächigsein.
Ich wünsche euch allen Liebe und Vertrauen. Ja, guten Abend zusammen. Zumindest ist es bei uns jetzt gen früher Abend, beinahe schon später Abend, je nachdem, um wie viel Uhr man ins Bett geht. Und wir haben uns wieder zusammengerafft, hier miteinander zu sprechen, euch hoffentlich den ein oder anderen interessanten Gedanken aufs Ohr zu flüstern. Willkommen zum Logos Podcast. Wir sind unheilbar gesprächig. Melvin, schön, dass du da bist. Schön, dass wir sprechen können.
Ja, schön. Hi.
Sei herzlich willkommen.
Gerne.
Ich weiß nicht, inwiefern du es mitbekommen hast, aber ich bin jetzt mal ganz kurz sehr großkotzig. Wir haben Konkurrenz bekommen in unserem Thema Podcast technisch. Weil ich habe bis jetzt noch keinen Podcast gehört, der thematisch in eine ähnliche Richtung geht. Aber tatsächlich hat Richard David Precht und Markus Lanz haben sich dazu entschlossen, einen Podcast zu machen. Ich weiß nicht, inwiefern du das mitbekommen hast. Ich habe die ersten beiden Folgen schon gehört.
Okay,
Fand ich
spannend.
tatsächlich sehr empfehlenswert. Precht, den habe ich früher ja, verachtet nicht, aber ich hab ihn immer verkannt, so aus einer total elitären und absolut irrationalen Position heraus, weil Herr Precht hatte einen Werdegang jenseits auch der akademischen Riegen. Er hat sich ja über seine Buchveröffentlichungen einen Namen gemacht und hatte auch in Interviews mal erzählt, dass er diese ganze Universitätsmühlen, die da mahlen, auch eher schlecht als recht sind. Und er hat halt über diesen Weg seine Professuren jetzt erlangt. Und ich finde ihn mitunter als etwas, was man in Deutschland eher weniger kennt. In Frankreich hat man die Tradition der öffentlichen Intellektuellen sehr viel etablierter, sehr viel mittiger in der Gesellschaft als hier. Aber ich muss sagen, dass Richard David Precht für mich da schon herankommt und durchaus sehr kluge Dinge schreibt und sagt und vor allem auch immer sehr aktuell ist, sich auf abseits auch seiner beispielsweise Philosophiegeschichte, die ich gelesen habe, immer wieder zu ja, gesellschaftlich aktuellen Themen äußert, sei es jetzt das Schulwesen, Zukunftsvision und dergleichen. Also das vielleicht auch für Interessierte da mal reinzuhören. Ich kann es nur empfehlen. Und ja, da sie zeitlich nach uns kamen, 8 Millionen mal größer sind als wir, würde ich aber trotzdem sagen, dass wir die gedanklichen Väter sind.
Ja, natürlich. Also von Konkurrenz kann man da ja auch gar nicht sprechen, ne, oder?
Nee, absolut nicht. Also.
Ich habe die Namen jetzt noch nie gehört, im Gegensatz zu dir, aber ja, spannend, was du da zu berichten weißt. Vielleicht gibt es ja ein Wiki oder so. Können wir mal reinschauen und dann irgendwann
Ja.
drüber sprechen.
Ja. Melvin, ich habe ein Thema mitgebracht und wir haben bereits über diesen großen Themenkomplex gesprochen. Es geht um Träume. Und ich würde jetzt gerne zu dir auf die Couch kommen und du sollst mir meinen Traum deuten.
Aber
Nee.
abgewandt. Also ich wende mein Haupt von dir ab, so wie Freud das auch getan hat.
Gerne.
Also fühle dich komplett
Und
unbeobachtet. Dir hört auch keiner zu, während du da rüber sprichst,
ja,
Marco. Du hast alle
genau.
Freiheiten.
Diese Träume waren recht eindrücklich. Ich würde als erstes gerne von dem chronologisch zweiten Traum erzählen, den ich thematisch, inhaltlich auch weniger präsent habe, weil er nicht so eindrücklich war wie der erste.
Ja.
Ist vielleicht auch interessant und witzig, das zu hören. Es geht in eine ähnliche Richtung wie mein Traum, den ich damals vorgestellt habe, als ich Kinder in einem Flusslauf ertränkt habe, als ich auf einer Flucht war und am Ende selbst den Tod fand. Ähnliches hat sich nun wieder dargestellt und mir ein Schrecken eingejagt. Ich war wieder in einer Situation, dass ich verfolgt wurde. Also da ist ein wiederkehrendes Muster auf jeden Fall. Und ich wurde dann von mehreren Leuten, es waren 3 oder 4, genau kann ich das nicht mehr sagen, es waren alles Männer, die mich aufgeschnappt haben. Und ich war, was heißt aufgeschnappt, die haben mich aufgefunden, ist das richtige Wort. Denn ich lag mit sehr vielen anderen, was ist der Plural von Torso? Ja, mit mehreren anderen Körpern lag ich wie auf einem Schlachtfeld verteilt. Und nun haben die 3 bis 4 Männer angefangen zu testen, ob wir uns denn totstellen würden. Das haben sie auf eine sehr, sehr merkwürdige Art und Weise gemacht. Und jetzt kommt das, was wirklich absolut komisch war. Und ich habe es tatsächlich relativ körperlich gefühlt. Sie haben den vermeintlichen Leichen Einläufe verpasst und Gift in den Darm eingeführt.
Ah, ja.
Und bei mir haben sie haben von 120 Litern gesprochen. Ist wahrscheinlich nicht möglich, aber wir sprechen ja hier von einem Traum. Und sie waren sich die ganze Zeit nicht sicher, ob ich noch lebe. Ich habe versucht, mich totzustellen. Und es floss und floss und floss und floss, bis ich irgendwann meine Augen öffnete in diesem Traum und dann auch kurze Zeit später aufgewacht bin. Das war der Traum. Also ich weiß gar nicht, ob man dazu viel sagen möchte. Der andere Traum ist auf jeden Fall sehr viel realistischer gewesen und auch thematisch besprechenswert. Aber das wollte ich nur mal am Rande erwähnen, weil ich das doch irgendwie erwähnenswert finde, weil die Art und Weise, wie mit mir umgegangen wurde, doch schon recht prägnant ist, würde ich sagen.
Ja.
Hast du da irgendwelche Gedanken, die dir da ad hoc kommen zu?
Also das Ganze greift mit Sicherheit ein Thema aus dem Unbewussten auf. Und da denke ich als erstes an die anale Phase, die du ja als 2- bis 34-Jähriger hattest und hast. Also deine Assoziation war ja immer, eine sogenannte lustvolle Ausscheidung zu erleben, wenn es aufs Klosett ging. Und auszuscheiden und nicht quasi über diese Kloake einverleibt zu bekommen. Also es ist schon ein spannender Ort, an dem dir quasi Gift eingeflößt wird oder wurde in dem Traum. Dadurch, dass du natürlich vergiftet wurdest und dir auch bewusst war, du kriegst jetzt so eine Menge an Toxin in den Körper eingeflößt, muss man hier von einer destruktiven Energie ausgehen. Also Thanatos wäre dann quasi die Idee nach Freud, also ein Todestrieb, der dich da gepackt hat. Also irgendwas in dir, was halt einen Konflikt mit der analen Phase hat, hat versucht, diesen Konflikt über den Todestrieb auszuleben. Ne? Also dass du quasi die Energie Destrudo benutzt, um dich aus diesem Leben herauszustehlen, weil der Konflikt nicht lösbar zu sein scheint. So viel aus psychoanalytischer Sicht.
Wow.
Ja. Ist immer interessant, was also auch in der Traumdeutung von Freud steht, ist, dass die anderen, also wenn du träumst, dass Menschen in einer Gruppe inklusive dir irgendwas angetan wird, ja, also ob jetzt irgendwie im Sinne von Gewalt oder sexueller Aktion oder wie auch immer, dann sind das eigentlich alles Versionen von dir, die da innerhalb dieses Traumraumes auftauchen. Das heißt, diese vielen Personen, die dort lagen, das wären dann nach Freud, also wären alles du. Es wären alles Personen gewesen, die Marco darstellen. Jetzt werden die alle auf ihre Weise vergiftet, anal, quasi mit Gift klistiert und dadurch ja auch letztlich vernichtet. Also Gift scheiden wir aus über die Verdauung, das ist klar. Dass wir Gift darüber aufnehmen, ist also eher wieder natürlich. Also ist das eine extreme Umkehrung von dem Eigentlichen, was ist. Also da hat sich etwas in dir einmal auf links gedreht, so fühlt sich das an. Es klingt auch sehr qualvoll. Es klingt so, als würdest du etwas aufnehmen müssen, in dieser bewussten Welt vielleicht, also dass aber nur unbewusst von dir registriert wird. Ja, zum Beispiel, wenn du jetzt die Überzeugung hättest, da sind Chemtrails am Himmel und befeuern dich jeden Tag mit irgendwelchen Chemikalien oder so, dann würde ich das Ganze besser greifen können. Also es ist ja eine vergewaltigende Intoxikation irgendwo. Ne? Ja. Das kommt mir so in den Sinn. Ne? Also du wirst quasi vom Gift, mit Gift vergewaltigt. Ja, und das Ganze eben verbunden mit diesem Ohnmachtserlebnis. Also dass du überhaupt gar keine Möglichkeit hast und gleichzeitig deine einzige Strategie ist ja, sich totzustellen. Ne? Also
ja.
Das ist ja auch dieser Modus Freeze, also die drei Fs, ne? Fight, Flight, Freeze, in der Angst, in der Schocksituation, die wir kennen. Und du bist also im eingefroren sein, um dich totzustellen, weil das Raubtier dann bisweilen das Interesse an dir verlieren könnte und wieder von dann zieht, aber das wird dann eher ausgenutzt und du bist nicht handlungsfähig, du wehrst dich nicht dagegen, du lässt es zu, bis 120 Liter Gift über deinen Analschlauch in deinen Körper geflossen sind.
Ja.
Also erstmal ein krasser Albtraum, ich möchte das weder im Traum noch in Wirklichkeit erleben müssen. Es kann natürlich immer sein, dass das eine Vorhersehung ist, also dass es halt demnächst wirklich passiert. Wann wolltest du mal nach Marburg kommen? Im Oktober. Ja, ist ja komisch, dass du da meine Pläne witterst. Nein, Quatsch, aber es waren jetzt erstmal so ein paar Gedanken. Ich versuche nochmal, das zu ordnen, vielleicht kommt da noch mehr.
Mhm. Ja, Wahnsinn. Also das ist erstmal sehr, sehr kenntnisreich, umfangreich und hat irgendwo Hand und Fuß. Also ne, die Strategien mit der Angstbewältigung, das finde ich unfassbar interessant. Darüber haben wir auch schon mal privat gesprochen. Und man muss vielleicht dazu sagen, dass ich mich derzeit, seit einiger Zeit, aber jetzt gerade habe ich eine sehr aktive Phase, mich mit der Klimakrise zu beschäftigen, habe jetzt in kürzester Zeit 3 Bücher dazu gelesen, die mal mehr, mal weniger optimistisch sind und die halt teilweise wirklich recht explizit auf Deutschland gewandt. Das eine Buch heißt auch Deutschland 2050. Das stellt die Klima voll oder die Folgen der Klimakrise ganz explizit für den deutschsprachigen oder für Deutschland dar und geht dann von Auswirkungen auf Wirtschaft, auf Mobilität, auf Krankheiten etc. pp. Also ein recht breit gefasstes Spektrum, scheint mir recht gut recherchiert zu sein und vor allem das ja, was heißt erschreckender, aber das Fatalistische an dem Ganzen ist, dass die Aussage ist, dass Deutschland 2050 feststeht, weil das ganze Klima so träge ist und die Treibhausgase, die jetzt in der Atmosphäre vorherrschen, diese Entwicklung quasi bedingen. Es sei denn, man wird jetzt irgendwie künstlich das ganze CO2 und Methan und Lachgas quasi aus der Luft filtern. dann wäre es vielleicht nochmal anders, aber da bin ich auch nicht so bewandt, deshalb setze ich das einmal in Klammern. Jedenfalls, die Aussage des Buches ist 2050, ist relativ klar. Und ja, was da alles beschrieben wird, kann schon als Intoxikation des Planeten natürlich gelesen werden. Und vielleicht ist das auch eine sehr subjektive Verarbeitung, wie ich mich in oder die Welt sich in mir widerspiegelt, die vielen Leichen, die ja schon de facto da sind. Es wird höchstwahrscheinlich keine Korallen mehr in dieser Form geben. Die werden wohl alle da niedergehen. Die Artenvielfalt hat jetzt schon zurückgenommen. Die Monokulturen in der ja, Bewaldung, Landwirtschaft etc. pp. Es liegen ja so viele Leichen schon auf dem Weg, ja, die vielleicht auch da symbolisiert sind. Also das wirklich Alleinstellungsmerkmal quasi des Traums war wirklich dieses Ausgeliefertsein und diese ja, dieses mangelnde Handlungsspektrum, was ich da hatte. Und das sehe ich vielleicht da in Parallelen wieder in dieser relativ ernsthaften Beschäftigung damit und ja, könnte nochmal so einen Rahmenkontext liefern für eine weitere Interpretation.
Also das finde ich ja sehr, sehr plausibel, was du da sagst, ne? Also die dieses Ohnmachtsgefühl, was entsteht, wenn ich realisiere, dass mein Lebensraum, der mein Leben erhält, der das andere Leben erschafft und auch erhält und so weiter, nachhaltig zerstört wird und das auch irgendwie unwiederbringlich passiert und ich also als Einzelperson nur zuschauen kann und hoffen kann, dass im Kollektiv ein Umdenken stattfindet und selbst wenn, dann fühlt sich das eher nach Schadensbegrenzung an. Also läuft das jetzt fortwährend auf den Abgrund zu. Und da geht es sehr stark, wie du sagst, um Vermüllung, Verdreckung, Verölung, was weiß ich. Ja, und natürlich auch in mich hinein. Also ich nehme ja auch dann quasi diese ganzen Umweltgifte in meinen Körper auf und werde dadurch auch mehr oder weniger vergewaltigt. Ja, es sind andere Mächte, die da wirken, menschengemachte Mächte, das heißt, es waren ja auch menschliche Täter, die euch da das eingeflößt haben. Die gibt es ja de facto. Es gibt ja Menschen, die wissen, ihre Machenschaften fortsetzen, Konzernbesitzer oder Mitarbeiter und so weiter. Und wir wirklich einfach nur geschockt dastehen können und erstarren. Ja, und da sehe ich dann auf jeden Fall eine sehr schöne Deutungsmöglichkeit deines Traums.
Ja, es ist wirklich das Naheliegende, wenn wir jetzt so darüber sprechen, eine Deutung dessen. Und ich finde es auch immer wieder absolut faszinierend, wie diese unterbewussten Mechanismen dann hochkommen und in welcher Art und Weise man dann Erlebtes, Gelesenes, in Erfahrung gebrachtes, wie man Wissen verarbeitet und wie das dann wieder hochkommt, in welcher Art und Weise. Und das ist absolut eindringlich und wieder ein so faszinierendes Beispiel dafür, wie reichhaltig das Leben doch ist. Auch ne, nimmt man diese ganzen Rahmenbedingungen einmal weg, was ist das denn für ein Wunder, dass es biologische Wesen gibt, die auf diese Art und Weise Dinge verarbeiten und sich verbildlichen. Also immer wieder kommt mir da wirklich das Staunen. So, das Staunen steht in der antiken Philosophie am Anfang der Philosophie, das Staunen über diese Welt, diese Neugier und diese Ehrfurcht. Und das wird mir in solchen Momenten immer wieder bewusst, auch in ja, diesen unschönen Momenten, dass es doch so unfassbar komplex ist und dass es so viel mehr gibt, als ja, unsere Sinne wirklich dann als solche wahrnehmen.
Unbedingt, das stimmt. Ja, also was ich noch sagen wollte zum Träumen als solches, dass also Freud ja davon ausging, wir verlieren die Kontrolle, also im Traum verlieren wir die Kontrolle unseres Ichs, ja, die in der sogenannten Alltagsrealität noch vorhanden bleibt, ne? Also zumindest diese sogenannte empfundene Kontrolle von uns. Und dass wir deswegen im Traum auch verdrängte Inhalte unseres Bewusstseins aufdecken können. Aber auch natürlich aktuelle Themen irgendwie dann symbolisch dargestellt bekommen. Ne? Also ja. Macht das schon durchaus Sinn.
Ich würde an dieser Stelle gerne in den zweiten Traum, in den chronologisch ersten Traum überleiten, denn er ist thematisch gar nicht so fern, aber bietet ein Szenario, über das ich sehr gerne mit dir sprechen würde. Dieser Traum hat mir eine Heidenangst eingejagt und ich meine mit dem Wort Angst, wir hatten auch darüber schon mal eine Episode. Ich finde es schön, wie wir immer wieder diese Zirkelschlüsse schlagen können. Ja. Das gefällt mir immer, diese Callbacks quasi. Und ich meine Angst in einem diffusen, unbestimmten, ganz existenziell tief sitzenden Sinne. Keine Furcht vor etwas. Es ist wirklich die pure Angst da gewesen. Ich möchte es einmal kurz darstellen. Ich bin aufgewacht, also in dem Traum aufgewacht. Ich war noch ein Traum im Traum. Ich bin dann aus diesem Traum aufgewacht. Dieser erste Traum, der ist nicht mehr greifbar. Und habe mich also in einer Realität gewähnt. Ich dachte, ich wäre in der Realität, da ich ja aufgewacht bin. Und nun ging ich durch unser Haus und irgendwie war alles dunkel, es war alles sehr, sehr kalt, also nicht nur von der Temperatur, sondern auch von der Atmosphäre, von der Stimmung. Hm. Muss ich das so in Grau-Blautönen quasi so cineastisch vorstellen. Gehe also in unseren Keller und wir haben einen Kriechkeller hier im Haus, der ist 1,50 oder was hoch und gehe dann hinunter, weil kein Licht funktioniert. Ich bekam keine Helligkeit in die für mich in diesem Moment als Realität wahrgenommene Situation. Gehe ich in den Keller, gehe auf den Verteilerkasten zu, will checken, ob die Sicherungen rausgeflogen sind. Und die Sicherungen haben sich ganz, ganz merkwürdig dargestellt. Also sie waren um die eigene Achse um 180 Grad gedreht. Ich kam also nicht an den Knopf, der war irgendwie zur Seite verbogen. Es war alles ganz untypisch für einen Verteilerkasten. Ich habe keine Kontrolle über die Sicherungen bekommen. Auch da nochmal ein sehr interessantes Wortspiel, Sicherung, also man merkt vielleicht schon, es war keine sichere Situation. Ich habe die Sicherung nicht unter Kontrolle bekommen. Vielleicht nochmal ein schönes Bild, was da auch gemalt wurde quasi. Und geriet mehr und mehr in einen Angstzustand, in einen tiefen Angstzustand, denn es war so bedrückend, es war so tief anfassend, diese Kälte, diese Atmosphäre, dass ich zunehmend panisch wurde.
Ja.
Ich bin dann aus dem Keller herausgekrochen, bin hinaus, bin durch die Gärten gesprintet, habe nach Menschen gerufen und es war einfach niemand da. Ich bin zu den anderen Häusern, niemand aufgemacht. Ich bin auf die Straße, keine Person da. Es war leer von jeglichem biologischen Leben. Selbst die Pflanzen wirkten tot, die da waren. Die waren, das war irgendwie, ja, wie einfach Set-Pieces, also irgendwelche Dinge, die man da hinstellt, damit das irgendwie natürlich aussieht, aber es war nichts Lebendiges halt. Und dann stieg meine Furcht richtig an, meine Angst richtig an, jetzt habe ich das falsche Wort verwendet. Vielleicht auch dann Furcht, gepaart mit Angst, also eine existenzielle Angst und eine Furcht um mein da gelebtes Leben. Denn irgendwas schien mich zu bedrohen und es war nicht greifbar, es war etwas Metaphysisches. Und auch da kann man natürlich wieder auf meine eben dargebrachten Darstellungen über meine Beschäftigung mit dem Klimawandel, mit der Klimakrise zurückkommen. Es war nicht fassbar. Es war eine so dröhnende Bedrohungssituation. Man kann es, glaube ich, ganz gut darstellen, also bildlich sich vorstellen, wenn man den Film The Road, die Straße,
ja, da musste ich auch
schaut. Denken. Mhm. Den haben wir gemeinsam gesehen. Du hast mir auch das Buch näher gebracht, was ich im Anschluss an den Film gesehen habe. Ja. Wenn ihr Lust auf einen absolut abgefuckten Abend habt, also überhaupt keine Lust habt, irgendwie freudig zu sein oder so, guckt euch diesen Film an. Ja. Er ist wahnsinnig gut gespielt, er ist so eindrücklich, es ist einfach ansehen. Dann bekommt man ein Gefühl dafür, in welcher Situation ich mich gewähnt habe. Und ich möchte nochmal betonen, ich habe in diesem Moment geglaubt, ich wäre in einem Wachzustand, das wäre Realität. Hm. Es hat dann irgendwie, die ganze Welt ist auf mich eingestürzt und das irgendwie bildlich. Es hat sich alles auf einmal auf mich zubewegt und es hat dann ein enge Gefühl in meiner Brust gegeben und daraufhin bin ich dann aufgewacht und ich war wirklich schweißgebadet. Ich war auch kurzzeitig wirklich in einem Paralysezustand, also ich konnte mich nicht bewegen. Du kennst es ja auch, wir haben darüber schon gesprochen. Als ich mich dann irgendwann wieder rühren konnte, bin ich aufgestanden und ins Bad gegangen und habe das Licht angemacht, um zu gucken, ob das Licht funktioniert. Und es hat funktioniert. Und daraufhin habe ich mich langsam vom Verstand her beruhigen können, weil ich gesehen habe, okay, das eben Erlebte war tatsächlich ein Traum. Dann ist mir auch Stück für Stück bewusst geworden, dass nichts in diesem Haus, bis auf die Höhe des Kellers, es war auch ein Kriechkeller, mit dem Haus, in dem ich jetzt lebe, gemein hatte. Also es war komplett nicht an der Realität verhaftet, aber das habe ich halt nicht bemerkt. Ich Traum Marco wähnte sich halt in seinem gewohnten Umfeld. Mhm. Und das hat wirklich nachgewirkt. Ich habe dann auch nicht mehr schlafen können. Das war eine kurze Nacht, weil es wirklich, also in einer solchen Intensität habe ich das noch nicht erlebt, dass eine nicht genannte Bedrohung mich so sehr quasi angefasst hat und alles, also von jeglichen Sinnen her, es ist auf mich eingefallen, es hat gedröhnt, meine Ohren taten weh, dass ich einfach nur überfordert war mit der ganzen Situation.
Ja, spannend, also kommt mir ganz viel. Ich musste auch erst an The Road denken vom Szenario und aber auch an persönliche Erfahrungen. Also erstmal klingt das für mich nach einem Klartraum, also nicht nach einem klassischen Traum, der danach recht schnell verfliegt, sondern du hast wirklich eine sehr bewusste Traumerfahrung gemacht. Das heißt, du bist im Traum selbst aufgewacht. Das kann man trainieren, das kann man lernen. Es ist ansonsten ein recht seltenes Phänomen. Und da fällt es eben den allermeisten, eigentlich allen schwer zu differenzieren, träume ich jetzt oder nicht. Da kann sogar ein rosa Elefant durch den Raum reiten. Es ist da für uns nicht ohne weiteres möglich zu unterscheiden, ob wir schlafen oder wach sind. Und das, was mir jetzt spontan kommt, was dich da so bedroht hat und was auch das Ganze ausgezeichnet hat, also sozusagen durch alles hindurchpulste, ist das Nichts. Ja. Und letztlich sind die Dinge ja leer. Also das ist ja die tiefste Erkenntnis im Sazen-Buddhismus, aber auch Buddhas gewesen. Shunyata, ne, die Leerheit, also mit Doppel-E aller Dinge. Ja, letztlich gibt es natürlich auf der Mikro-Ebene noch einige kleinere Kommunikationsimpulse und elektrische Interaktionen und so weiter und Schwingungen. Aber auch das ist letztlich leer und nicht manifest. Und gleichzeitig nichtet das Nichts ja fortwährend. Das heißt, alles, was mal war, wird wieder zu nichts. Ja, ehe es vielleicht neu sortiert. Es gibt also nichts, an dem du dich festklammern kannst. Und in erster Instanz ist das, was wir hier vor unserem Bewusstseinsschirm erleben, was wir als organisch und sinnlich wahrnehmbar empfinden, das ist eine Illusion. Das ist Maya. Ne? Also das ist zumindest meine Erfahrung zu dem Thema. Ich habe das ähnlich geträumt, als ich 2015 in einem Retreat war und sehr, sehr intensiv über 2 Wochen hinweg Achtsamkeitsmeditation praktiziert habe. Und dann bin ich als Kind im Garten meiner Großeltern in diesem Kinderkörper mit diesem Kindergeist aufgewacht und habe nach den Erwachsenen gesucht, also nach Oma, Opa, Mama, Papa und weiß ich nicht, und bin da rumgelaufen und alles war genauso wie damals. Es roch wie damals, es fühlte sich wie damals an, auch der Körper, auch mein Bewusstsein, und da war niemand. Ja, und die Uhr war stehen geblieben und alles war wie eingefroren. Und ich bin da durch das Gebäude gerannt und ich kam überhaupt nicht mehr raus. Also ich kam aus diesem Traum nicht raus und auch aus diesem Gefühl, aus dieser Beklemmung, aus dieser Angst und bin also auch ähnlich wie du da dann durch die Straßen geirrt und es war einfach keiner mehr da und ich war völlig alleine. Und irgendwann bin ich aus diesem Klartraum dann erwacht und stellte also fest, es war eben nur ne, so ein Phantasma und war auch dann über Stunden total ja, beunruhigt und wie du sagst, ganz unangenehm angefasst. Ja, das ist auf jeden Fall die eine Idee. Und generell, jetzt wieder in Richtung Freudsche Traumdeutung, ich bin überhaupt kein Analytiker und eigentlich darf ich das auch gar nicht machen. Da muss man jahrelang für praktiziert haben und geübt haben. Aber das, was sich da so für mich auftut, ist das sogenannte Unaussprechbare. Ja, da ist also etwas in dir, das ist urgewaltig, vielleicht auch schon lange da, vielleicht auch transgenerational da, das heißt über deine eigene Existenz innerhalb deiner Familiengeschichte involviert und ist aber nicht wirklich greifbar. Ja, es ist nicht wirklich ja, so für deinen Geist oder für das Bewusstsein greifbar, formbar, verstehbar. Es ist also so tief und mächtig und kann aber auch zum Beispiel mit der aktuellen Stimmung zusammenhängen, ne? Also die Zerstörung der Stratosphäre, die Pandemie, die überhaupt die ganze weltpolitische, geopolitische Lage, in der wir als Menschheit stecken, ja, die anbahnende Inflation, Neoliberalismus und was weiß ich, was da alles so zusammenkommt. Das ist ja eine unheimlich komplexe, starke, destruktive Energie, die sich da ausprägt und die auch nichtet, vernichtet und nichtet und dann auch in der Lage wäre, so etwas, eine solche Kulisse zu machen, zu erschaffen und zu gewährleisten.
Ja, wieder sehr, sehr treffend deine Interpretation hinzugefügt. Ja, fällt mir jetzt nicht viel zu ein, was dagegen spricht. Also mir fällt es auch wirklich über diesen Traum schwer, irgendwie da dezidierte Gedanken zu hegen, weil es so allumfassend war. Es ist, ne, wie du sagst, dass nichts nichtet. Also in diesem allumfassenden Nichts, was in den Dingen steckt, also dieser quasi metaphysische Nihilismus, der auch Zeit meines Lebens, seit ich mich von einem Glauben an einen monotheistischen Gott verabschiedet habe, ist es tatsächlich immer wieder ein psychologisches Problem für mich. Das ist so dermaßen markerschütternd, dass da Worte einfach ja dem Ganzen nicht Herr werden können. Denn wenn wir jetzt das als gegeben annehmen, dass halt hinter den Dingen nichts steckt, dass quasi das, was hier sich abspielt, wie du sagst, Maya ist, dann ja, sind Worte ja in diesem Nichts ja, ist dann halt in einem, weiß ich, ist ein Staubkorn in einem riesigen, schwarzen, leeren Universum, ne? Es ist halt irrelevant irgendwie. Deshalb fällt es mir auch so schwer, darüber zu sprechen jetzt im Nachhinein, das irgendwie versuchen eindrücklich zu machen.
Also, um nochmal die Freudsche Analyse aufzugreifen, durch das Wort entsteht Diskurs und durch Diskurs entsteht auch ein lebhaftes Abhandeln der Dinge und Behandeln und überhaupt kann erst dann auch Katharsis entstehen und so weiter, weil wir die Dinge aus dem Unbewussten, aus dem unaussprechbaren Raum in den bewussten, aussprechbaren Raum transportieren. Ganz interessant, wenn ich das kurz darf, ja, würde ich einen Gegentraum darstellen, den ich jetzt vor kurzem hatte. Also wirklich das völlige Kontrastprogramm und dann auch das Ganze nochmal gegenüberstellen, um dann da meine Analyse anzuwenden. Ich finde, das passt ganz gut. Oder möchtest du gerne erstmal noch dabei bleiben?
Ich bitte drum.
Ja,
Schieß los.
okay. Also bei mir war es so, ich habe in den letzten Tagen meines Urlaubs, ich hatte bis vor kurzem 3 Wochen Urlaub, eine Traumerfahrung nachts gemacht. Und zwar, das muss irgendwann so Mitternacht rum gewesen sein, vielleicht ein bisschen später, war ich in einem Setting zusammen mit einer mir sehr bekannten Person, einem ja auch bekannten Wissenschaftler, ich nenne jetzt mal hier keine Namen. Und das Ganze war eine Krisenintervention, weil der fleischgewordene Teufel, also ein Wesen, eine Art Mensch, aufgetaucht sei, hienieden auf Erden und jetzt dabei sei, wirklich so das endgültige Chaos loszutreten. Und ich bin irgendwie in einer Gruppe von Experten gelandet, die versucht hat, eine Strategie zu entwickeln, wie man diesem Teufel beikommen könne. Ja, es war jetzt nicht so christlich angehaucht, sondern es wirkte eher in Richtung also so Vampire Slayer oder irgendwie sowas, ne? So Blade oder so. Ging schon so ein bisschen actionreich von dann. Und ich habe auch irgendwie gespürt, dass ja dieser sogenannte Teufel gar nicht so weit von uns entfernt ist und näher rückt. Und meine Strategie war natürlich Kampf, ne? Irgendwie mich bewaffnen und dann irgendwie voll drauf da. Ja, so wie ich das aus den ganzen Serien und Filmen und so weiter kenne. Und irgendwie bin ich dann raus aus dieser Basis und bin dann auf die Straße und das Chaos war schon losgetreten, also da waren die Leute waren schon ziemlich verrückt und es hat mich so ein bisschen erinnert an den Film Joker, wo am Ende dann, als er dann, ich weiß nicht, ob der bekannt ist, ja, ich will auch nichts spoilern, aber am Ende drehen die Leute ganz schön durch und auf den Straßen geht's dann ab und die Autos brennen und die Mülltonnen und alle haben irgendwie eine Clownsmaske auf und so und rennen rum und randalieren. Auf jeden Fall war das irgendwie auch so und ich war so total im Kampfmodus und habe auch dann zwei, drei tödliche Konflikte da kämpferisch ausgefochten und war wohl auch recht schwer bewaffnet. Ich bin meistens in meinen Träumen irgendwie schwer bewaffnet und auch recht mächtig und irgendwie ging das immer weiter und irgendwann stand dann dieses Teufelswesen vor mir und ich hatte überhaupt keine Chance. Ich wusste sofort, ich habe keine Chance, der vernichtet mich auf der Stelle und zwingt mich in die Knie und er hat mir dann auch irgendwie Schmerzen zugefügt und so weiter. Und dann merkte ich aber plötzlich, wie etwas in mir so langsam waberte, so irgendwie in meinem Bauch sich bewegte und dann mit einem unendlichen Glücksgefühl in meine Brust schoss und aus meiner Brust heraus quoll pures Licht. Und zwar so hell und so stark, ja, dass augenblicklich die ganze dunkle Kulisse beseitigt wurde. Und zwar nicht in dem Sinne, dass ich alles getötet und vernichtet und verbrannt habe, sondern ich habe es geheilt, ich habe es gereinigt. Ja, also ich habe sozusagen eine Umwandlung eingeleitet. Und es wurde immer heller und heller die Umgebung, ich und wurde immer mehr durchpulst von diesem gleißenden Licht, von dieser unendlichen Freude, von diesem Gefühl, das ist die Wahrheit, das ist die Strategie. Nicht Kampf, sondern Liebe. Also ganz pathetisch eigentlich. Ja, dieses, ich brauche überhaupt nicht meine Waffen zu erheben und mit Schwertern oder Pistolen oder so zu kämpfen, sondern es geht wirklich darum, in diese absolute Dunkelheit, die uns als Menschheit, als Mensch umgibt, Licht hineinzustreuen, hineinzugeben und das eben in der Form. Und hab also die Umgebung, bin dann rumgelaufen, hab den Teufel dann natürlich dann erstmal transformiert in einen rechtschaffenden Engel quasi und bin dann rumgelaufen, wusste plötzlich, so funktioniert's. Und damit gehe ich jetzt einfach mal durch die ganze Welt und repariere das Ganze hier. Ja, so, auf jeden Fall bin ich aufgewacht, dann gegen 2 Uhr morgens und ich war sowas von energetisiert. Ja, ich hätte Bäume ausreißen können. Ich habe mich so stark gefühlt, weil ich plötzlich einen Verdacht bestätigt bekommen habe, dass nämlich auch noch Liebe in mir ist, ja, dass ich also auch noch ein anderes Programm in mir trage als den Kampf, zu dem ich halt häufig als Mensch einfach neige in diesen wilden Zeiten. Und habe das dann ein paar Tage lang reflektiert und dann habe ich recherchiert, dass also Lichtträume, ja, in denen solche Beleuchtungsphänomene auftreten, dass das Träume sind, in denen der Diskurs endlich starten kann, in denen endlich das Wort, ja, im Anfang war das Wort und so weiter, das Wort gesprochen werden kann. Es gibt dazu so ein schönes Bildnis, wo das Enkelkind zu der Oma sagt, Großmutter, also die Großmutter liest jeden Abend ein Buch vor, wenn du abends liest, dann wird es hell. Also wenn du abends sprichst, dann wird der Raum endlich hell sozusagen. Also es geht auch so ein bisschen um die zurückgewonnene Potenz, ja, um den Einfluss, um die Handlungsfähigkeit über das Gesprochene, über das Verstandene das Problem aufzulösen. Und wenn ich das jetzt gegen deinen Traum stelle, gegenüber von deinem Traum aufstelle, dann sehe ich also bei dir ist alles leer und eben, ja, und auch so verstummt und so erstarrt und erstorben und entsprechend dunkel und bei mir eben ja, hell und lebendig und freudig und freudvoll. Und vielleicht ist das eine eben dieses Unaussprechbare, wo der Diskurs eben nicht wirklich begonnen werden kann oder auch schon längst beendet und beerdigt wurde, und bei dem anderen fängt er gerade erst an. Ja.
Wahnsinn. Das war mal vitalisierend. Also meine Kopfhörer haben gerade richtig vibriert und nicht in einem dumpfen, bedrohlichen Sinne wie in meinem Traum, sondern in einem, ja, energetischen Sinne. Und ich glaube, und das ist super skurril, dass das jetzt zeitlich so nah aufeinander folgt bei dir und bei mir.
Ja.
Weil auch dein Traum klingt nach einem sehr eindrücklichen und recht einzigartigen Traumerlebnis, genauso wie es bei mir auf jeden Fall war. Stellt es nicht letztendlich genau eins dieser großen Dilemmata des Menschseins dar, dass wir einerseits diese unfassbare schöpferische, vitalisierende Kraft haben, wozu die Liebe das Paradebeispiel ist, weil die Liebe einen Mehrwert schafft aus dem Nichts heraus, aus dem intrinsischen Wert heraus. Du hast ja mal diesen wunderschönen Satz geprägt: Liebe macht wertsichtig. Und also, ne, die Liebe schafft aus sich heraus quasi eine Welt. Aber genauso gut haben wir dieses absolut Destruktive in uns, dieses Verlorensein, dieses Einsamsein in der Welt. Und ja, wir können genau liebevoll, schöpferisch, vitalisierend mit uns und den anderen umgehen, aber genauso in die andere Richtung gewandt, genauso destruktiv und verschlingend. Das ist es ist super polar, aber ich habe das Gefühl, dass sich das Leben genau dazwischen immer abspielt. Vielleicht nie in diesen Reihenformen, aber immer mal wieder in die eine oder andere Situation, und dass das gerade irgendwie Paradebeispiele sind für, ja, die Conditio Humana, die halt, ich glaube, im Wortsinne absolut tragisch ist, weil es genau das gibt. Es gibt das eine und das andere. Es ist absolut faszinierend.
Ja. Und ich meine, wir haben ja auch beide so eine sehr spezielle Verbindung. Und dass gerade du diesen Traum und ich jenen Traum träumte, finde ich erstaunlich. Also das fühlt sich dann auch wie bei den Kugelmenschen an, ne? Dass wir
Ja.
uns einfach jetzt
Ja.
perfekt ergänzen, ne? Ich
Ja.
bring dir, also ohne Schatten kein Licht und andersrum, ne?
Ja.
Ich bringe dir diesmal Licht, du hast mir auch schon Licht gebracht, das war auch schon andersrum, aber ich möchte auch gerade mal diese Rollenkonstellation genießen dürfen, Marco.
Ich bin ganz, ganz ehrlich, dass das infizierend war. Also ich fühle mich jetzt ein Stück weit besser. Das ist einfach so. Das könnt glauben, dass ich jetzt lüge, aber es ist der Fall. Glaubt es mir einfach. Vielleicht geht es euch ja auch so, wenn ihr das hört.
Spiegelneuronen haben gefeuert, ne?
Ja. Also ich weiß nicht, ich wollte jetzt noch über etwas sprechen, aber ich glaube, Punkt.
Ja,
Besser wird's nicht.
okay. Ja, finde ich
Oder?
gut. Finde ich völlig okay.
Oder?
Ja, klar.
Also ich bin gerade richtig, richtig happy.
Dann lass uns doch Liebe und Vertrauen wünschen und
Liebe und Vertrauen.
den Deckel draufsetzen.
Sehr gerne.
Jo, das war's mal wieder von uns. Wir freuen uns über Kommentare auf unserer Seite www.logos-podcast.de. Dort findet ihr also alle Folgen unter der Rubrik Podcast und könnt auch Kommentare einfügen. Bis bald.